bestätige ich mir noch schnell. Auch von mir ein wunderschönes guten Morgen. Gut, schaut er aus. Und ihr zu Hause natürlich auch. Eben kam jemand zu mir und sagte, und heute schimpfst du, gell? Nee, nicht wirklich. Aber ich gebrauche etwas, was tatsächlich hierzu immer wieder verwendet wird. Himmel, Herrgott, Sakrament ist etwas, was wir in Süddeutschland wahrscheinlich noch mehr hören als hier. Es ist vielleicht der Ausdruck einer Verwunderung, manchmal eben aber auch der Ausdruck eher eines Fluches. Und als solches wollen wir es natürlich ja nicht verstanden wissen. Denn wenn wir diese drei Worte, um die es hier geht, richtig verstehen, dann sind sie genau das Gegenteil von einem Fluch, nämlich eine Anleitung, ein Segen, ein Weg, den wir gehen können. Vor ein paar Jahren sah ich eine Serie, die hieß Band of Brothers. Wahrscheinlich wenige Frauen, die gesehen haben, aber wahrscheinlich einige Männer. Ja, ich sehe es schon genau. Es ist eine eher maskuline Serie. Es geht da um die Zeit nach der Landung auf der Normandie im Schwerpunkt, also um die Einnahme von Deutschland im Zweiten Weltkrieg von der Küste aus und von der Seite amerikanischer Truppen eben, was dort junge Männer erlebt haben. Und eine Szene, die ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Da stand ein junger amerikanischer Soldat dem Feind gegenüber und der ging so aus einem Schützenloch raus und stellte sich dahin und schoss. Ja, wie gesagt, vor ihm die Front, die Feinde, und er war ein leichtes Ziel und er schoss und er war erfolgreich. Er gewann sozusagen und das hat er ein paar Mal gemacht. Und irgendwann kam ein Kamerad zu ihm und sagt, sag mal, warum bist du so erfolgreich? Warum trifft dich nie einer? Warum gewinnst du die Kämpfe auf diese Weise und andere rechts und links, die sterben? Und er sagt, das ist ganz einfach. Ich bin mir längst gestorben. Ich habe schon einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich meine, das hätte er gesagt, nach Hause und meinen Tod angekündigt und hier oben bin ich schon tot. Also ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kämpfe jetzt mit allem, was ich bin und was ich habe. Ich habe keine Angst mehr vom Tod. So, der Unterschied zwischen diesem Soldaten und all den anderen, die sich eben eher versteckt hatten, was verständlich ist, wenn man sein Leben behalten möchte, war, dass er sein Leben schon aufgegeben hatte. Da kann man jetzt natürlich diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, ist das nicht selbstzerstörerisch? Nun, in dem Fall war es sehr hilfreich für seine Einheit, weil dadurch sind einige Leute am Leben geblieben, die wahrscheinlich sonst draufgegangen wären, weil einer auf sein Leben nicht so geachtet hat, sondern im Gegenteil gesagt, ich kämpfe hier für eine Sache, wo ich dran glaube und mir bin ich schon gestorben. Wenn ich dabei draufgehe, ist nicht schlimm, ich habe hier eine gute Sache für dich kämpft. Ich befreie hier ein Land von einem Terror. So, eine ganz interessante Einstellung, die mich hinterfragen hat lassen, wie bin denn ich in den Kämpfen meines Lebens? Wie viel gebe ich denn da rein? Oder wie viel halte ich denn zurück als Christ? Weil vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir kämpfen auch. Da gehe ich nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Aber erstmal würde ich gerne das erste Wort ansprechen von unserem Dreiklang. Himmel. Vor Herrgott und Sakrament stellt der Bayer den Himmel. Das ist eine gute Sache, der Himmel. In der Offenbarung steht im Kapitel 21, die ersten vier Verse, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. So, wenn dein primärer Fokus im Leben darauf liegt, die Welt zu retten, die CO2-Emissionen zu vermindern, den Regenwald zu bewahren, Tiere vor der Aussterbung oder Hunde aus Spanien zu retten. Alles gute Sachen. Aber die Wahrheit ist, unser Planet hat ein Ablaufdatum. Und die Bibel sagt, dass bevor dieses Datum erreicht ist, sein Plan mit dieser Welt auch abgeschlossen sein wird. Ich habe wenig Glauben, dass wir das beschleunigen können. Denn er ist Herr über die Zeit. Das sind Probleme, die wir haben, aber nicht er. So sage ich jetzt, du sollst gar nichts mehr machen. Nee, das sage ich nicht. Sei vernünftig, leb weise. Aber halt das im Hinterkopf. Dieser Planet wird nicht überleben. Die gute Nachricht ist nämlich, wir kriegen einen neuen. Alles perfekt. Perfekte Atmosphäre. Alles für ein sehr langes Leben. Wahrscheinlich vorbereitet, so wie ich Gott kenne, werden die Dinge wiederhergestellt, wie sie ja am Anfang auch mal waren, wo die Menschen noch mehrere hundert Jahre lebten, ohne Probleme, ohne Krankheit. Eine Dame, die inzwischen diesen Weg angetreten hat, im Himmel zu sein, eine Frau Müller. Ich habe schon mal von ihr hier erzählt. Ihr Mann ist Pastor, er lebt auch, soweit ich weiß, noch alter Pfingstpastor. Und seine Frau hatte eine Himmelserfahrung. Und ich habe jetzt hier mal aus einem Buch von ihrem Mann ein paar Zeilen, die würde ich euch gerne an der Stelle weitergeben, weil wir könnten ganz viel über den Himmel sagen. Ich habe auch schon ganze Predigten darüber gehalten. Die könnt ihr euch gerne auch im Internet runterladen. Da findet ihr noch viel ausführlichere Informationen. Aber hier einfach an der Stelle den Bericht über Frau Müller. Was wird das für ein Augenblick sein, wenn auch wir unsere Reise beendet haben und nach Hause gehen dürfen und wir plötzlich neben unserer sterblichen Hülle stehend vor den Engeln Gottes zum König aller Könige geführt werden, schreibt Georg Müller. Wolfgang Müller. Es gibt keine Religion, die ihren Gläubigen eine solche Hoffnung in Aussicht stellt. Ich kann Corrie ten Boom verstehen, wenn sie immer wieder sagte, das Schönste kommt noch. Es gibt Menschen, die bereits einen Blick in den Hochzeitssaal werfen durften und wieder zurückkamen. Meine Frau gehörte dazu. Nach einer Herzoperation hatte sie einen Herzstillstand für etwa 30 Minuten. In dieser Zeit nahm der Herr sie zu sich in die goldene Stadt. Voller Begeisterung berichtet sie von Straßen und weiten Räumen, die aus Gold waren, durchscheinend wie Glas. Sie sprach von einer unbeschreiblichen Atmosphäre des Friedens und der Liebe Gottes. Jesus trat an ihre Seite mit ihrem Lebensbuch. Vorn stand ihr Name und das Datum, an dem sie ihr Leben Gott geweiht hat. Seite um Seite waren beschrieben mit Taten, die sie für ihren Herrn getan hatte. Jede war von Jesus abgezeichnet worden mit den Worten, aus Liebe für mich getan. Dann kamen sieben leere Seiten in strahlendem Weiß. Sofort erkannte sie, dass es sich um die Jahre handelte, in denen sie sich von Gott entfernt hatte und anderen Interessen gefolgt war. Jesus sagte, das habe ich für dich getan. Sie fand zu ihrem Herrn zurück und viele weitere Seiten folgten, dicht beschrieben mit Taten, die sie für den Herrn getan hatte. Das ist beobachtet. Taten. Jesus interessiert sich tatsächlich auch für das, was wir ganz praktisch für ihn tun. Manche wollen das nicht hören, haben schnell Leistungsevangelium im Hintergrund, aber ich finde das sehr spannend. Und ich sehe das auch im Kontext. Gott interessiert sich für das, was wir tun und warum wir es tun. Dann sagte Jesus zu ihr, dass sie nun wieder zu ihrer Familie zurückkehren und sich noch viele schöner Dinge erfreuen dürfe, die der Herr tun will. Man kann sich vorstellen, dass sich unser Denken über die Ewigkeit geändert hat. Inzwischen hat sie das Ziel erreicht. Der Ruf kommt, es ist alles bereitet, ist zum Leitfaden für unser weiteres Leben geworden. Wir warten auf den großen Augenblick, auf das Finale unserer Nachfolge, die Hochzeit des Lammes. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch mal im Johannesevangelium das 17. Kapitel mit mir auf. Dieses Kapitel ist so besonders, weil Jesus hier
für seine Jünger betet. Und zwar für alle, die jemals diesen Status haben würden. Also auch für uns hier heute. Nicht nur für die 12 oder für die anderen, die ihm nachher nachfolgten in der Apostelgeschichte, sondern für uns auch. Und da stehen ein paar sehr, sehr wichtige Dinge drin. Ich weiß gar nicht, ob ich alles lesen will, aber zumindest ein paar Verse davon. Das ist aber das ewige Leben, Vers 3, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll, sagt Jesus zum Vater. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Kannst du das über dich sagen? Dann ist es gut. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Die Basis für jedes Christsein. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien gleich wir. Ich lese ab Vers 17 weiter. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Bis hierhin. Nochmal in Vers 24 zum Abschluss. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Ist das nicht gut, dass der Himmel unsere Zieladresse ist? Von dem Tag an, an dem wir Christus als Herrn und Heiland angenommen, unsere Sünden vergeben bekommen haben? Gut, wenn wir den Himmel so betrachten, wie sieht das mit dem Herrgott aus? Herrgott ist übrigens ein Begriff, den ich hier von unserem ländlichen Leben auch sehr gut kenne, nicht nur aus Bayern. Den haben die Hessen auch drauf. Manchmal abfällig, Herrgottsche, na. Oder Herrgott je. Ja, das sind Ausdrücke, die kennen wir durchaus, oder? Und die sind oft nicht wirklich ernst gemeint. Im Johannes 20 steht, und nach 8 Tagen... waren seine Jünger wieder drin. Jesus war auferstanden. Und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, der hat nämlich die erste Begegnung verpasst. Wahrscheinlich einen Termin gehabt und konnte nicht zum Zelttreffen kommen, was auch immer. Aber jetzt war er da. Und da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Hey, wow, Jesus kommt durch die Wand marschiert, Türen waren zu. Und sagt, Leute, Friede sei mit euch, hier bin ich. Dann spricht er zu Thomas, komm her, reich deinen Finger her und zieh meine Hände. Reiche deine Hand, lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Er war der erste Mensch, der Jesus Gott genannt hat in der Bibel. Man spricht immer vom ungläubigen Thomas. Ja, das war nicht die ganze Wahrheit. Es gab auch mal einen ungläubigen Bernd. Vielleicht kannst du deinen Namen auch dazu setzen, vielleicht warst du auch mal so. Die Frage ist nicht der Start, sondern das Ziel. Wie durchlaufen wir das Ziel? Dieser Mann hat seine Hand nicht mehr in die Seite gelegt. Er hat seinen Herrn gesehen und er entschied sich in dieser Sekunde, alles zu glauben, was er gesagt hat. Mein Herr und mein Gott. Das ist Lebensübergabe. Wie wir das hier immer machen, am Ende des Gottesdienstes, wenn wir einladen, möchtest du dein Leben Christus übergeben? Das ist genau das, was hier passiert ist. Der letzte Jünger, letzte lebende Jünger, Judas war ja nicht mehr da, hat die Kurve bekommen. Petrus hatte ja auch seine Probleme vorher noch, aber jetzt auch Thomas. Und ich sag dir, wenn Jesus dein Herr und dein Gott ist, dann verändert das zwei grundlegende Dinge und die möchte ich gerne ansprechen, wenn wir über Herrgott nachdenken. Wir können viel mehr dazu sagen, natürlich aber zwei Punkte, die es beschreiben. Nämlich es passieren zwei Sachen, wenn das passiert, immer. Die sind bei dir passiert, die sind bei mir passiert und die passieren bei jedem, der heute vielleicht auch online sein Leben Jesus gibt und sagt, okay Gott, ich gebe auf, du bist mein Gott, du bist mein König. Mein Herr. Das Erste, was passiert ist, Furcht zieht aus. Du bist frei von Furcht. Das heißt nicht, dass wir frei bleiben müssen. Ihr wisst, was ich meine. Oh, einige holen sich Furcht wieder zurück. Weil das fühlt sich ja irgendwie sicherer an, wenn ich Angst habe vom Fliegen oder Angst vor Spinnen oder egal, was für eine Furcht da ist. Es ist leicht, auch als Christ wieder Furcht zurückzuholen, aber per Definition kann Furcht in deinem Leben nicht sein, wenn Glaube dominiert. Es geht nicht. Also wenn Furcht da ist, merkst du, da gibt es Bereiche in deinem Leben, da ist der Glaube eher schwach. Das ist auch keine Anklage. So Bereiche wird es immer wieder mal geben in unserem Leben. Das ist okay. Wir leben in einer Welt, wo es viel Grund gibt für Angst. Und je nachdem, wem du zuhörst, hast du permanent Ängste. Und einen Arbeitskollegen hast, der ständig Angst hat, dass dann ein Terrorist sich in die Luft sprengt in eurem Büro, ja, dann ist es nicht so weit weg, dass du auch auf einmal auch denkst, oh, da kommt jemand mit einem langen Bart und einem Rucksack hier rein. Oh, hoffentlich ist das nicht jemand, der das macht. So, womit wir uns füttern, wisst ihr, es macht viel, ich schaller ein bisschen. Diese Freiheit von Furcht ist also erstmal eine grundlegende, zweitens aber auch eine prozesshafte. Grundlegend heißt, per Stand gehört Furcht nicht mehr zur Liebe und nicht mehr zum Glauben. Per Prozess bedeutet es aber, dass unsere Seele diesen Status erst erreichen muss, den unser Geist schon hat. Unser Geist darf sagen, frei von Furcht, unsere Seele fürchtet sich immer noch vor dem einen oder anderen und das ist ein Prozess der Erneuerung, bis die Seele den Stand auch hier erreicht. Je mehr Glauben entsteht grundsätzlich, desto mehr Furcht geht. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, wir können aktiv an unserem Furchtlevel drehen. Ich glaube, Gott sagt jemandem hier heute zwei Wörter. Ich kenne den Zusammenhang nicht, wieso er dir das sagt, aber das ist bei der Predigtvorbereitung, das war so klar. Gott sagt dir, gib auf! Wenn das für dich ist, weißt du genau, was er meint. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich gehört. Gib auf. Wir alle haben sowieso aufzugeben, immer wieder. Unsere Fähigkeiten, unsere Kontrolle, unsere Möglichkeiten, alles, was wir so richtig gut können, sollten wir immer wieder mal aufgeben. Nicht sein lassen, das meine ich nicht damit. Das sind ja gute Dinge, oft. Aber wenn das unseren Wert ausmacht, unsere Lebensqualität bestimmt, unseren Fokus ausrichtet, dann laufen wir Gefahr, uns wegdrücken zu lassen von Christus. Wenn Christus nicht mehr das Zentrum in unserem Leben ist, ist es immer irgendwas anders. Das kann das neue Auto sein, das kann ein Freund sein, das kann ein Kind sein. Alles gute Sachen vielleicht, aber nicht gemacht, um Zentrum zu sein. Deswegen heißt diese Gemeinde ja nicht christliches Zentrum, sondern Christuszentrum. Weil das war mir am Anfang wichtig, dass Christus das Zentrum ist von allem, was wir hier machen. Von mir als Mann, von uns als Familie, von uns als Kirche. Christus ist das Zentrum. Wir drehen uns um ihn, nicht um eine Lobpreisband, um eine Predigt, um einen Prediger, um einen Leiter, um irgendwas anderes. Wir drehen uns um Christus. Und wenn sich das um Christus dreht, dann macht es Spaß. Weil dann ist ein Sinn und Inhalt dabei und die Person des Königs ist tatsächlich präsent hier. Und das ist mir das Allerwichtigste. Ich mag jeden von euch, freue mich, dass ihr da seid. Aber wenn er nicht hier wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier. Ich will da sein, wo er ist. Und da ihr ihn alle mitbringt, ist er ganz stark hier. Das ist gut. Das passiert nämlich, wenn Christen zusammenkommen, ist eines der großen Geheimnisse. Jeder bringt ihn mit. Und das macht eine Atmosphäre, die kriegst du im Wohnzimmer zu Hause nicht, wenn du mit deiner Familie Lobpreis machst. Also man kriegt schon eine gute Atmosphäre, klar, aber das hier ist immer noch mal eine Nummer, eine Schippe drauf, wie man so schön sagt. Ich möchte aber auch sagen, wenn wir von Herrgott reden, und das ist auch ein Wort der Korrektur für jemanden hier, lebe in deiner eigenen Blase. Ich weiß, dass das meistens benutzt wird, um genau das Gegenteil von dem zu sagen, was ich jetzt zu sagen versuche. Die eigene Blase, man sagt ja im Internet, jeder lebt so in seiner Blase von Kontakten und von Meinungen und so. Und man fühlt sich dann immer bestätigt. Weißt du, so Facebook, deine Freunde sind wahrscheinlich ähnlich wie du. Und wenn da jemand völlig anders denkt, dann wird er wahrscheinlich gar nicht in deinem Freundeskreis bleiben wollen, weil er deine Nachrichten nicht mag. Sag mal, Beispiel Politik. Wenn du eher ein CDU-Wähler bist, dann wird der Grüne sich bei dir nicht wohlfühlen in deiner sozialen Blase. Das heißt, der wird seine eigene Blase haben, okay? Aber geistlich gesehen hat der Herr mir neulich gesagt, bleibe in deiner Blase. Erstmal. Fang an, in deinem eigenen persönlichen Glauben zu wachsen. Weißt du, du kriegst so viele Nachrichten mit, so viel Zeugs über all die sozialen Medien, über die Tagesschau, über die Zeitungen. Und du kannst permanent beschäftigt sein mit dem riesigen Leben dieser Erde. Und weißt du, was das mit dir macht? Das löst dich aus deiner eigenen kleinen Blase mit Gott. Du hast dann gar nicht mehr, du kriegst das gar nicht mehr einsortiert. Was soll denn mein kleines Gebet jetzt bewirken und bla bla bla. Das sind Gedanken, die dann kommen. Weil es gibt, glaube ich, nur einen, der fähig ist, mit all diesen Informationen umgehen zu können. Und das ist Gott. Und da ich gemerkt habe, dass ich nicht Gott bin, mag ich das nicht mehr versuchen. Gut, du hast Informationen, aber es ist nicht nur Informationen, es sind auch Ängste, auch Beklemmungen, all die Dinge kommen auch mit rüber. Weil du kriegst mit, wenn, was weiß ich, in Indien irgendeine Kirche in die Luft gesprengt wird. Das wäre vor 50 Jahren hier niemandem aufgefallen. Es ist tragisch, es ist furchtbar, aber was kann ich dagegen tun? Warum kann ich beten? Ja klar, ich kann für alles beten. Soll ich jetzt für 7 Milliarden Menschen beten? Wo ist meine Power? In meiner Blase. Was ist meine Blase? Es ist mein eigenes geistiges Leben zuallererst. Wenn das nämlich nicht stimmt, kannst du alles andere in die Pfanne kloppen. Wenn meine Beziehung zu Christus nicht stimmt, wenn ich nicht von tiefstem Herzen glaube, dass er ist, wer er ist, wenn ich ihn nicht erlebe, nicht spüre, dann sind doch meine Worte nur noch leer. Und wenn diese Blase gut gefüllt ist, dann kann ich meiner Familie dienen als größere Blase. Und dann auch der Gemeinde oder der Zellgruppe. Und wenn ich das mache, bin ich in der Regel schon voll ausgelastet. Also warum sollte ich mich jetzt noch mit dem befassen, was in Frankfurt passiert? Es sei denn, Gott gibt mir eine Berufung dafür, klar. Das macht er. Er gibt manchmal eine Gebetslast und diese Dinge. Aber grundsätzlich möchte ich dir sagen, der Herrgott, lass ihn Herr und Gott sein in deinem Leben. Und fang da an und mach das nicht zu weit. Sonst zerstreust du deine ganze Power, die im Kleinen mächtig ist, weißt du. Aber wenn du sie so weit verstreust, ist der Unterschied zwischen einem Projektilgewehr und zwischen einer Schrotflinte. Das Projektilgewehr kann eine relativ weite Entfernung zielgenau treffen. Das Schrotgewehr, das streut, das tötet in der Regel auch nicht, das verwundet, aber ja, nicht wirklich schwer. Ja, je nachdem, wie weit man davon entfernt steht, ja, klar. Wenn ich direkt davor stehe, ist auch Feierabend. Aber erstmal so grundsätzlich, ne, so auf 100 Meter ist der Unterschied doch schon frappierend, ob es ein Projektil ist oder eine Schrotflinte. Der Bill Johnson, den kennt ihr aus Bethel, der sagte mal oder schrieb mal, wir werden geformt, wenn uns niemand für unsere Anstrengungen und unser Opfer loben kann. Juhu! Geschichte entstand in Jesus, ehe Geschichte durch ihn geschrieben wurde. Zuerst liebte er den Vater, dann konnte er ihn offenbaren. Das ist, was ich sagen will. Wir müssen zuerst mit Christus unser Leben leben. Und das sieht manchmal egoistisch aus. Ja, und all die anderen. Warte doch mal. Wenn du mit Christus richtig voll bist, er wird was für dich haben. Er hat für jeden was. Aber den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen, heißt oft Burnout.
Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so beschäftigt in der Gemeinde und überhaupt. Und ich krieg's nicht mehr gebacken. Ich kann jetzt keinen Dienst mehr tun.
Wie oft habe ich das gehört? Es ist Nonsens. Warum? Weil ich Leute kenne, die über Jahre und Jahrzehnte massiv stundenmäßig in einen Dienst investieren, ohne jemals auch nur in der Nähe eines Burnouts gewesen zu sein. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, was ist mit meiner kleinen Blase? Bin ich da mit Christus gefüllt? Lebe ich mein geistiges Leben persönlich permanent? Oder ist das so, naja, Sonntag morgens? Oder ja, ich muss die Zelle vorbereiten, da gucke ich mal in die Bibel. Das ist natürlich zu dünn. Kann nicht funktionieren. Dann ist er auch nicht dein Herr und dein Gott. Dann ist er ein Hobby. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Aber wenn du weißt, er ist in dir und du hörst ihn sprechen und er sagt dir, ich möchte, dass du ein Besucher seines Mitarbeiters bist. Ich möchte, dass du Menschen dienst auf die Weise mit deiner Freundlichkeit und deiner Liebe. Dann wirst du nie zu mir kommen und sagen, Pastor, ich kann nicht mehr. So ein Stein. Weil du weißt, von wem du gehört hast. Das gilt für jeden Dienst, egal was du machst. Und auch nicht nur in der Gemeinde. Das gilt für deinen Dienst als Mama und als Papa. Als Sohn und als Tochter. Wenn da nichts passiert, in deiner kleinen Blase mit Gott, ist alles andere. Die Kommunikationen sind gestört, es gibt Konflikte und so weiter und so fort. Keiner mag das und viele versuchen es dann zu erklären. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach und das macht es wiederum so komplex. Weißt du, dass es eine Kernberufung gibt, die du hast, die vielleicht ganz anders in der Auswirkung ist als meine? Als ich mich bekehrt habe, war das Erste, was ich von Gott gehört habe, diene deiner Generation. Das hört sich jetzt auch wieder nach Ausschluss an. Heißt das, ich darf nicht den jungen Leuten dienen und nicht den älteren Leuten dienen? Nee, das heißt es nicht. Aber das heißt, da ist eine Grundwahrheit drin. Wir haben neulich wieder mal ausgerechnet, Church Shoes, wie hoch ist das durchschnittliche Gemeindemitglied, wie alt ist es im Christuszentrum? Und juhu, es ist 51 Jahre alt. Das heißt, ich mache meinen Job gut. Ich diene meiner Generation. Plus, minus 10, 15 Jahre nach oben und unten. Ihr seid hier. Aber weißt du, hier sind junge Leute. Ich sehe euch gerade. Einige sind hier, andere sind unten oder woanders. Euer Job hat schon angefangen. Und wenn ihr den nicht tut, wird diese Gemeinde in 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr da sein. Oh, ich habe alles versucht, wie kann ich das schaffen? Und Gott sagt mir, du bist es nicht. Du leitest junge Leute, aber die jungen Leute müssen den Job machen. Wo geht Maria? Maria ist jetzt nicht hier. Wo geht Maria Bob mit ihrem Team hin? Die geht in die Altenheime. Warum macht sie das? Weil da ihre Generation lebt. Und sie erreicht ihre Generation. Besser als ich das könnte. Ich würde ihre Gedanken nicht mehr ganz verstehen. Das ist eine andere Generation. Ich verstehe meine Generation bis heute immer noch gut. Auch die Nichtchristen verstehe ich gut. Wir sind mit derselben Musik groß geworden, wir haben dieselben Diskotheken besucht, denselben Müll gemacht. Ich verstehe meine Generation, aber ich verstehe die Alte und die Junge nicht. Nicht so, wie ich es müsste, um sie zu erreichen. Deswegen braucht Gott dich. Das möchte ich dir einfach sagen. Das hat Gott mir vorhin in der Lobpreiszeit gesagt. Hier sind Leute, die warten darauf, dass irgendjemand deinen Job macht. Das wird nicht passieren. Jeder hat die eigene Generation. Als David gestorben war, steht über ihn in der Heiligen Schrift, er hat seiner Generation treu gedient. Das immer und immer wieder gelesen. Ich dachte, ja, das genau wird über meinem Grabstein irgendwann mal stehen, hoffe ich. Dass ich meiner Generation treu gedient habe. Aber ich möchte auch, dass den anderen Generationen gedient wird. Nicht nur in anderen hippen Gemeinden, wo wir jetzt gerade waren, gerade in Wuppertal. Weißt du, das sind die Leute auf der Bühne, sind alle, können alle meine Kinder sein. Ja, alle bis Anfang 30 und deutlich jünger stehen die da und sind Pastoren für alle möglichen Bereiche. Ja, cool, wir haben leider jetzt nicht die Möglichkeit, so viele Leute anzustellen, aber das fing ja auch mal irgendwie an. Das sind Hunderte von Jugendlichen ehrenamtlich voll mit einbezogen in alle möglichen Bereiche. Das wünsche ich mir für uns hier. Ich weiß, einige sind dabei. Einige haben schon Blut geleckt und fangen an und drehen coole Sachen auf, echt coole Sachen. Und ich wünsche mir, dass das noch mehr waren. Dass jeder mit seinem Gott in die Blase geht und sagt, Gott, wo ist mein Job? Darf ich hier Musik machen? Darf ich hier richtig was fetzen für Gott? Darf ich auf die Straße gehen und ganz verrückte Sachen machen, um Leute aufmerksam zu machen? Darf ich in meine Schulen gehen? Keine Ahnung. Gott weiß das. Wie erreichst du deine Generation? Das Zweite, was passiert ist, wenn der Herr, dein Gott, beides ist, Herr und Gott, neben dem, dass du die Furcht verlierst, ist, dass du eine andere Furcht gewinnst. Die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Das ist nicht dasselbe, Gott sei Dank. Angst ist was, was dir Panik bringt, was dich verzweifeln lässt. Gottesfurcht macht genau das Gegenteil. Gottesfurcht gründet dich in einer Ehrfurcht vor dem, der sich entschieden hat, für dich ins Kreuz zu gehen und mit dir den Rest deines Lebens hier auf Erden zu verbringen, um dann in Ewigkeit an deiner Seite zu sein. Das ist was anderes. Wir haben göttliche DNA in uns und doch sind wir nicht Gott. Wir sind Menschen. Ziemlich machtlose Wesen, wenn du genau hinschaust. Was ein kleiner Virus, den du nicht mal mit dem Auge sehen kannst, mit uns anstellen kann. Ein kleines Gewächs in unserem Körper, was da nicht hingehört, was klein, mikroskopisch klein anfängt, was das mit uns machen kann. Wir sind hilflos, weißt du. Dreh dir die Atemluft ab und das war's. Aber wenn Gott kommt, dann sagt er, bei mir sind alle Dinge möglich. Er gebraucht den Schwachen, den Törichten sogar und macht was Großes draus. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Warum heißt es sonst im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wie, vor niemandem? Richtig, gut, bestanden, eins. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Niemand. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Yeah. Oder Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. War auch mal ein Tor. Zucht mochte ich nicht so gerne. Aber die Zucht des Herrn geschieht durch sein Wort. Er gibt dir keine Krankheit, um dich zu züchtigen oder Leid und Not. Er möchte durch sein Wort in uns korrigierend wirken. Dafür müssen wir uns seinem Wort aussetzen, indem wir zum Beispiel Predigten hören. Indem wir sein Wort lesen, indem wir gute christliche Bücher lesen, die sein Wort uns näher bringen können. John MacArthur schrieb über die Furcht des Herrn, sie ist ein Herzenszustand, bei dem die eigenen Einstellungen, der Wille, die Gefühle, Handlungen und Ziele eines Menschen Gott untergeordnet sind. Man könnte das auch Hingabe nennen. Ich ordne mich Gott in allem unter. Jesus hat das ja so schön gemacht, kurz vor seiner Kreuzigung. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, hat er gesagt. Das ist das Gebet. Leute, wenn du irgendwas beten willst, was 100% theologisch richtig ist, nimm diesen Satz. Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann finde raus, was ist denn sein Wille? Über der Situation, wo du gerade drin steckst. Wenn du krank bist, wirst du rausfinden, Krankheit ist es nicht. Heilung ist sein Wille. Wenn du arm bist, wirst du sehen, Armut ist nicht sein Wille. Er liebt es, seine Kinder zu segnen. Oh, und so weiter. Dann sagt der Sprüche 8, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Okay, sind wir doch ganz dabei. Das Böse dürfen wir sogar hassen. Wir müssen es nicht lieben, nicht richtig sehen, nicht gut Mensch sein und alles harmonisieren wollen. Es gibt Gutes und es gibt Böses. Und Böses brauche ich nicht zu lieben. Böses widerspricht nämlich und widersteht dem Willen Gottes, auch für mein eigenes Leben. Und dann eine der schönsten Bibelstellen, die ich je gelesen habe, Jeremia 32. Gott spricht, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Ich meine, wow, wenn Donald Trump käme, würde sagen, also, Bernd, ich würde gerne einen Bund mit dir schließen, dass ich dich in Zukunft mit allem versorge, was du je brauchst. Mr. Trump? Ich bin dabei. Juhu. Ich hätte wirtschaftlich sicher nie mehr ein Problem. Aber was ist, wenn Gott kommt und sagt, ich habe mich entschieden. Heike, ich will einen Bund mit dir schließen. Und ich will nie aufhören, dir wohl zu tun. Ich meine, hier gibt's das toppt niemand mehr. Ein guter Papa, eine gute Mama wird das zu ihrem Kind sagen. Aber du weißt das, Papa, Mama, du hast Grenzen. Du kannst gewisse Dinge einfach nicht tun, weil du vielleicht die Wirtschaft, die Finanzen nicht hast oder nicht die Fähigkeit zu heilen, was auch immer. Aber weißt du, wenn Gott dir sowas sagt, er will nicht ablassen, dir Gutes zu tun. Wow, danke, Herr. Das war für den alten Bund und der neue Bund ist besser, in dem wir heute leben. Okay, letztes Wort. Sakrament. Als Sakrament bezeichnet man laut Wikipedia im Christentum einen Ritus, der als sichtbares Zeichen bzw. als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt und an ihr teilhaben lässt. Das Wort Sakrament stammt vom kirchenlateinischen Begriff Sacramentum, bedeutet Heilszeichen, Heilsmittel, Heilsweg, sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit. Heilsweg, das ist der Begriff, den ich mal rausgesucht habe. Das ist eine der Bedeutungen, der Kernbedeutungen von Sakrament. Heilsweg. Und im Johannes 3, Vers 16 steht ein solches Sakrament. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Da fließt das Öl. Heilsweg. Gott hat einen Heilsweg für uns. Wir brauchen nicht irgendwelchen Riten nachzulaufen, wie das hier und da auch in christlichen Kirchen der Fall ist, sondern wir dürfen sagen, Sakrament, Heilsweg ist für uns klar vorgegeben. Gott hat seinen Heilsweg uns gezeigt. Und wenn wir über Sakrament reden, dann reden wir nicht über ein Aschenkreuz auf der Stirn oder über eine letzte Ölung, sondern da reden wir über eine Kernwahrheit des Evangeliums. Im Römer 10, Vers 10 steht noch was über das Sakrament. Da steht nämlich, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist Sakrament, Heilsweg. So einfach geht es. Oh, es soll niemand sagen, wir hätten keine Sakramente in den Freikirchen. Die hier genannten Sakramente sind Glauben und Bekenntnis. Und die sind zeitlos gültig in jeder Kirche, die sich Christus angehörig fühlt. Und jetzt würde ich gerne noch mal etwas zurückgehen zu dem, was ich sagte, keine Angst mehr vor dem Tod. Ich fand eine interessante Begebenheit aus der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, man könnte sagen aus der Gründungszeit derselben. Das ist aus dem Buch Eine Frage der Ehre von Chris Wallerton, vielleicht kennt es auch der eine oder andere. Er schreibt, es gibt viele Berichte von George Washingtons Tapferkeit. Die amerikanischen Soldaten, die er anführte, waren für den Krieg schlecht vorbereitet und auch schlecht ausgerüstet. Ein Drittel von ihnen hatte weder Schuhe noch Hemden. Sie kämpften mit Jagdgewehren und hatten wenig Ausbildung. George, ganz ähnlich wie William Wallace im Film Braveheart, ritt an der Front seiner Truppen hin und her auf seinem riesigen weißen Pferd und ermahnte seine Männer. Doch seine Truppen zogen sich oft vom Kampf zurück, weil sie Angst hatten. In einem ganz speziellen Kampf sagte George seinen Männern, er würde ihnen in den Rücken schießen, wenn sie sich zurückzögen. Bald trafen sie auf die Briten und ihrer Natur entsprechend drehten die amerikanischen Soldaten um und rannten davon. George Washington ritt direkt in den schlimmsten Teil des Schlachtgewühls und rief, wenn ihr euch zurückzieht, werde ich euch in den Rücken schießen. Stoßt vor, Männer, kehrt zurück oder ich werde euch erschießen. Aber sie rannten alle davon und ließen George allein auf dem Schlachtfeld zurück. Washington war so zornig, dass er direkt ins Kampfgetümmel ritt, unmittelbar vor die britischen Soldaten. Er saß auf seinem Pferd und starrte sie an. Die ganze britische Armee entlud ihre Waffen gegen ihn. Doch auf wundersame Weise trafen sie nicht ein einziges Mal. Nachdem sie geschossen hatten, wir hatten ja noch dieses ein Schusswaffen, ja, nahmen sie die Achtungsstellung ein und applaudierten ihm. In einer anderen Schlacht schossen die Briten zwei Pferde unter Washington weg. Als er ins Lager zurückkehrte, hatte er drei Anschusslöcher in seinem Mantel unter beiden Armen, aber er selbst blieb ungetroffen. In der Tat glauben einige Historiker, dass die Unfähigkeit der Briten, Washington zu töten, der Hauptfaktor für ihre Kapitulation war. Ein Mann, der sich nicht davor fürchtete zu sterben, wurde für viele zur Ursache, dass sie in Freiheit leben konnten. Es gibt eine ähnliche Geschichte von General Jackson, Stonewall Jackson, wer die Geschichte des nächsten großen Krieges in Amerika kennt, Norden gegen Süden. Und Jackson war ein Südstaaten-General, der seine Männer hinter der Steinmauer positionierte und gegen eine riesige Übermacht der Föderation durchhielt und den Kampf gewonnen. Und der Grund war der, Jackson war mit seinem Pferd ständig hin und her am Reiten. Seine Männer standen hinter der Mauer, aber er war natürlich über der Mauer und alles schoss auf den Mann, auf dem Pferd, klar. Aber er wurde nicht geschossen und er wurde an der Hand, glaube ich, getroffen. Aber letztendlich, er ritt weiter, bis der Kampf vorbei war. Und das war der Grund, warum die Soldaten nicht weggerannt sind, was normal verständlich gewesen wäre gegen die Übermacht, sondern die haben den Kampf gewonnen. Und die Frage müssen wir uns manchmal stellen, laufen wir vielleicht manchmal zu früh weg? Hier sitzen ja einige Truppenoffiziere. Hier sitzen einige Leute, die andere führen dürfen. In der Zellgruppe oder in anderen Dienstbereichen. Und tatsächlich macht es immer ganz viel aus, was macht der Unteroffizier oder der Offizier in der Schlacht. Warum starben im Ersten Weltkrieg mehr Leute mit dem Leutnantdienstrang als von jedem anderen? Also von jedem anderen Offiziersdienstrang. Weil die Leutnants waren, die Angriffe führten. Da kommen wir nie 100 Mann, 3 Leutnants und die Attacke und über die Schützengräben und die gingen vorne, waren die Ersten, die getroffen wurden. Aber wenn die nicht mehr liefen, lief auch kein anderer. So, da ist eine Wahrheit drin. Wir sollten vorne rangehen. Und ich verrate euch was, das kannst du in einigen Bereichen nur dann tun, wenn du mit deinem Leben in einer gewissen Weise abgeschlossen hast. Ich meine, einige von uns, die haben ja noch Probleme, wenn sie jemand Sektierer nennt oder sie auslacht, weil sie an Gott glauben. Das ist ja dann ein Level, der ist ja weit, weit unten drunter. Da geht es noch nicht um Leben und Tod. Da geht es um Anerkennung, um Achtung. Was denken die Leute meiner Schule von mir? Ich sag dir, wenn du da noch steckst, mach besser mal ein paar Schritte in deiner eigenen kleinen Blase, damit du da rauskommst. Denn wenn du irgendwann da ankommst und kannst sagen, es ist mir egal, was irgendjemand über mich denkt. Ja, sogar was Christen über mich denken, heute ist mir das richtig egal. Weil ich meinen Dienst nicht für Menschen mache. Obwohl ich Menschen liebe, aber ich mache meinen Dienst nicht für Menschen, ich mache meinen Dienst für Gott. Gott hat mir was anvertraut und ich versuche damit so treu zu sein, wie ich das kann. Ich mache Fehler, vielleicht sogar große Fehler, keine Ahnung, im Himmel werde ich das wahrscheinlich erst so richtig klar sehen können, wie du auch. Aber eins kann man mir nicht vorwerfen, dass ich nicht nach bestem Wissen und Gewissen genau das tue, was ich von Gott zu hören geglaubt habe. Das ist meine einzige Entschuldigung. Und wenn ich falsch liege, dann von ganzem Herzen aber, weißt du? So, wenn du Fehler machst, dann machst du doch von ganzem Herzen. Und machst du mit der besten Haltung und Einstellung und mit Demut und mit Belehrbarkeit und all dem. Und trotzdem wird es manchmal Dinge geben, wo wir einfach daneben hauen. Und preis für Gott, Gott liebt dich, wenn er sieht, du bist aber gegangen. Du bist gegangen. Du bist nicht stehen geblieben aus Angst, du könntest dir was falsch machen, bla bla bla. Diese Angst hält so viele Leute zurück. Was denken denn die anderen? Weißt du, eines Tages wirst du hören und sehen, was Gott gedacht hat in all diesen Momenten. Und wenn wir uns das jetzt schon vorstellen, ist es sehr viel leichter, später ihm gegenüberzutreten. Wird er dir sagen, gut gemacht, treuer Knecht? Oder wird er sagen, hä? Wer bist denn du? Oh, ups. Also laut meiner Bibel wird es Leute geben, die wirklich glauben, dass sie in den Himmel gehören und werden nicht reinkommen. Weil Gott keine Ahnung hat, wer das ist. Weil sie nie wirklich ihm nachgefolgt sind, sondern vielleicht Gemeinde cool gefunden haben. Und ja, ich arbeite mal ein bisschen mit und ich gebe vielleicht sogar Geld und alles, weil es ist ja ein cooler Club. Und da gehe ich so emotional gestärkt auch wieder nach Hause und das Leben ist leichter. Das ist nett, aber das ist nicht das Ziel dieser Kirche. Das Ziel dieser Kirche ist, dass ihr hier nicht sitzt als Zuschauer und Zuhörer, sondern als eine Truppe, die Unterweisung bekommt für die nächste Schlacht. Und dann vorne dabei ist. Und weißt du, wenn du so in die Schlacht reinläufst, wie William Wallace das schottische Heer geführt hat, und sagst, egal, wenn ich umkomme, komme ich um. Da gibt es ein paar in der Bibel, die haben das übrigens gesagt und die haben richtig was gerissen. Und es waren nicht nur Männer. Gut. Die Queen Esther. Ja. Komm ich um. Was ist das Leben denn hier? Wir geben dem so einen Riesenwert. Ja, wenn du jung bist, ich verstehe das, klar, dann ist ja das Leben ewig. Aber ist es nicht? Ist es nicht? Weißt du, was wichtig ist? Es ist nicht wichtig, alt zu werden. Ist nicht das Ziel. Ist nett, ist nicht das Ziel. Das Ziel von dir und mir ist, dass wir unseren Lauf vollenden. Den wir von Gott bekommen haben. Das wird alles sein, was zählt. Ich bin überzeugt, manche Leute werden da als junge Leute im Himmel schon auftauchen, wo wir auch nicht sagen würden, das war Gottes Wille, aber aus irgendeinem Grund. Und die werden sagen können, mein Lauf ist vollendet. Wow, er hat für die Zeit, die er hat, hat er seinen Lauf vollendet. Und er wird besser dastehen als manch einer, der vielleicht 90 wird und hat die Hälfte der Zeit eigentlich nur so sein Ding gedreht und sich um sich selbst gedreht und Familie und irgendwie Hobby und Arbeit. Nee, das ist es nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier heute so intensiv sage. Möglicherweise hat der Herr hier irgendwas für jemanden vorbereitet. Wisst ihr, Jesus hat nicht nur den Tod überwunden, sondern er hat den Tod ein für alle Mal besiegt und ihm jede Kraft über die genommen, die ihm nachfolgen. Auch hierzu die eine oder andere Bibelstelle, Johannes 5, 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich könnte dauernd Juhu sagen heute, ich weiß auch nicht, warum es so richtig in mir ist. Gott ist gut! Und er hat dafür gesorgt, dass ich durchdringen kann. Oder Johannes 8, 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wow! Warum gedenken wir beim Abendmahl immer des Todes von Jesus, wenn nicht, weil er durch seinen Tod für uns die Freiheit vom Tod erkauft hat? Warum sagt denn sonst, Paulus zitiert hier Hosea, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Wo ist er denn? Wo ist denn der Sieg, Totenreich? Du kannst mich doch gar nicht mehr halten. Ich gehe doch direkt durch. Das weiß ich. Der Tod ist nicht mehr mein Feind. Das ist eine Durchgangsstation. Umzug. Ich möchte euch noch von einem erzählen, der mich sehr, sehr beeindruckt. Kennt ihr Itai? Oh, ihr solltet Itai kennen. Itai ist so, wie ich sein will. Itai ist ein Held. Ja, ich weiß, der kleine Name ist nicht so bekannt. Aber es gab eine Situation, da war der König David nochmal so richtig unter Beschuss. Und weißt du, wo der Beschuss am meisten wehtut, den man haben kann? Wenn er von der eigenen Familie kommt. Oder von den besten Freunden. Nichts tut so weh wie Pfeile aus dieser Ecke. Und die beste Freundin, die in den Rücken fällt. Das eigene Kind. Schlecht über dich redet oder versucht, dich aus dem Weg zu räumen. Und das hat David erlebt. Absalom hieß der Knabe. Er war wie David, ein wunderschöner, attraktiver junger Mann mit einem schlechten Herzen. Und er hat es geschafft, ich erspare euch jetzt die ganze Geschichte, die könnt ihr aber gerne nachlesen, in 2. Samuel. Er hat es geschafft, einen Sturz herbeizuführen, und zwar einen erfolgreichen. Politische Ränge geschmiedet und alles. Und David erfuhr es gerade noch rechtzeitig, um mit dem Leben davonzukommen. Er verließ Jerusalem, seinen Palast, seine Nebenfrauen, alles, was er hatte, mit seinen Helden. Das waren inzwischen ja auch schon ältere Herrschaften. Und einem kleinen Heer von Leuten, die sich ihm noch anschlossen. Weil jeder wusste, das Ganze wird hier kein Ende haben, sondern einer von beiden wird gewinnen. Und die Nachfolger, vor allem die Engeren, die werden das mit dem Leben bezahlen, von dem der verloren hat. Das war üblich damals, ne? Man tötete die Feinde komplett, damit nicht irgendwann sich wieder einer erhebt von den Nachkommen oder sowas. Die wurden ausgerottet, die Familien. So wusste jeder, der mit David geht, dass es nicht einfach nur, ich riskiere nicht nur mein Leben, sondern ich riskiere das Leben auch von meiner Frau, von meinen Kindern und so weiter. Und da gab es einen Mann, der gehörte überhaupt nicht zu Israel, es war sozusagen ein Ausländer, aber das war ein Freund von David geworden. Er hat ja international auch viele Freundschaften gepflegt und dieser Mann hieß Itai. Und Itai war auch mit einer Truppe da, ich weiß nicht, wie stark die waren, 20, 50, 100 Männer, keine Ahnung. Ich glaube, steht sogar irgendwo drin. Auf jeden Fall mit dieser kleinen Truppe sagte er, ich komme mit dir, David, als er gerade die Stadt fluchtartig verließ. Und David sagte, hey, Itai, Blödsinn, bleib hier. Du musst jetzt wegen mir nicht sterben, weil wahrscheinlich verliere ich die Schlacht, dann ist eh alles vorbei.
Du musst nicht mit mir kommen, das ist Käse. Du bist nicht mal Jude, du gehst zurück in deine Heimat und für ein gutes Leben.
Und was sagte Ittai dann? Ittai aber antwortete dem König und sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr der König lebt, an dem Ort, an welchem mein Herr und König sein wird, es gehe zum Tod oder zum Leben, dort soll auch dein Diener sein. Punkt, Ausrufezeichen, die Sache war geregelt. Ittai ging mit David. Wir wissen heute, es ist gut ausgegangen. Damals wusste das noch keiner. Und als da die Entscheidungsschlacht kam, ernannte David Ittai als einen seiner drei Generäle. Also Abner und wie ist der, also zwei Altgediente und dann noch Ittai. Er kämpfte seinen Kampf und es ging gut aus und er hat natürlich danach auch Ehre und Lob bekommen für den Rest seines Lebens, klar, wenn sowas mit dir jemand durchhält, dann vergisst du das nicht mehr. Ich habe auch Leute in meinem Leben, die mit mir Zeiten durchgehalten haben, wo andere mir den Rücken zugedreht haben und auch das vergesse ich nicht. Das vergisst du nie mehr. Du kannst es nicht immer so würdigen, wie sie es verdienen, aber du vergisst es nicht mehr. Das ist wie eine Schützengraben-Erfahrung, weißt du, das prägt und das bindet dich zusammen, normalerweise für ein ganzes Leben. Solche Männer werden in der Bibel immer wieder als Vorbilder erwähnt. Und wenn du liest, ein paar Verse später stand dasselbe von David. Was ist jetzt 10 Verse weiter, ich habe es jetzt nicht hier. Hat David genau dasselbe gesagt zu Gott. Sagt Gott, ich werde dir nachfolgen, ich werde das tun, was du mir sagst. Wenn es mich Leben kostet, kostet es mich halt das Leben. Alles gut. Aber mich kriegst du nicht mehr von deiner rechten Seite weg. Das hat er zu Gott gesagt. Und deswegen habe ich verstanden, warum auch Leute David diese Loyalität brachten. Weil sie sahen, dass er die Loyalität Gott gegenüber hatte. Obwohl er versagt hat. David war kein vollkommener König. Er hat übelst versagt. Er ist Mörder geworden, Ehebrecher geworden. All diese Dinge waren mit drin. Und trotzdem war sein Herz an Gott. Auch wenn er diese Ausflüge, diese weißen Seiten, würde man jetzt sagen, in Frau Müllers Buch hatte. Hat er die Kurve bekommen. Und das ist eine gute Nachricht für dich, wenn du sagst, ich bin in meinem Leben auch nicht immer nur gut gewesen. Wir haben viele Beispiele solcher Namen. Auch im Neuen Testament. Johannes der Täufer, die Apostel, Paulus, Barnabas und zahllose andere. Die Frage, die ich dir stelle, ist, gehört dein Name schon dazu? Bist du so ein Ittai-Typ, der sagt, Gott, dir folge ich nach und auch denen, die du über mich gesetzt hast, folge ich nach mit allem, was ich bin. Koste es, was es wolle. Dein Wille geschehen, nicht meiner. Ich weiß, einige sitzen hier. Von einigen weiß ich es sogar. Ich weiß es ja nicht immer von jedem. Manchmal sind es ja auch stille Dinge, die erst dann so richtig sichtbar werden, wenn es mal kracht. Gott verspricht denen, die ihm treu bleiben, große Belohnungen. Die Bibel ist voll davon. Schon in dieser Zeit und wie viel mehr in Ewigkeit. Eine letzte Bibelstelle, Johannes 14, Vers 2 und 3, oder eine vorletzte. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Gestern waren wir auf einer Konferenz in Wuppertal und da war das Ehepaar Bigger, Leo und Susanna Bigger aus Zürich, ICF-Gemeinden, kennen vielleicht neue Gemeindebewegung. Und sie erzählte gerade, dass sie ihr Haus verkauft haben und jetzt eine kleine Wohnung gekauft haben und da umziehen wollten. Und es gab wohl irgendwelche Schwierigkeiten. Auf jeden Fall sind sie jetzt die letzten Monate, ziehen sie von Wohnung zu Wohnung, von Hotel zu Hotel. Und oft stehen sie für mehrere Stunden mit ihrem ganzen Gepäck, ihrer ganzen Habe auf der Straße und warten, bis das nächste Hotel sie aufnehmen kann. Weil die haben immer Zeit, 10 Uhr raus und erst wieder 16 Uhr rein und so. Und dann denke ich, boah, was ein Stress für diese Frau. Und dann leiten nebenbei die größte Gemeinde der Schweiz, aber haben eigentlich selbst noch kein richtiges Zuhause dabei. Aber wir haben eins. Wenn wir dieses Zuhause hier verlassen, gehen wir direkt in die Wohnung, die Gott für uns gebaut hat. Das ist gute Nachricht, oder? Heute könnte das so klingen, Jesus würde vielleicht sagen, Jungs, für euch gibt es ein Zuhause, ich gehe jetzt voraus, euch einen herrlichen Empfang zu bereiten. Und wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann komme ich zu euch zurück und dann kann die Megaparty beginnen. Noch etwas von unserem Pastor Müller. Für die ältere Generation vielleicht sogar besonders interessant. Während des Krieges wurden auch wir nicht verschont, schreibt er. Bomben fielen auf unser Haus und zerstörten es restlos. Allein unser Leben konnten wir retten. Am anderen Morgen standen wir vor den rauchenden Trümmern und es blieb uns nichts anderes übrig, als zur Sammelstelle zu gehen, um abtransportiert zu werden. Wir waren entwurzelt und ein Güterzug brachte uns in eine fremde Gegend, damit wir dort in Notquartieren untergebracht wurden. Der Empfang war niederschmetternd. Wir waren nicht willkommen, weil wir Fremde waren und Fremde mochten sie nicht. Geht wieder zurück, verlasst diese Gegend! Nun irrten wir umher, von einem Ort zum anderen. Immer die gleiche Antwort. Ihr gehört nicht zu uns, verlasst diese Gegend. Wir waren wirklich heimatlos geworden. 6 Jahre sollte diese Odyssee dauern, bis eines Tages die unglaubliche Nachricht zu uns kam, dass unser Haus wieder aufgebaut sei und wir in die Heimat zurückkehren dürften. Was war das für ein herrlicher Tag. Wir atmeten wieder Heimatluft. Wir trafen wieder liebe Freunde. Jeder hatte wieder sein eigenes Bett. Niemand stieß uns herum und strafte uns mit Verachtung. Der Schmerz von Trennung und Demütigung war bald verflogen. Wir waren ja wieder zu Hause. Eigentlich trägt jeder Mensch eine leise Ahnung in sich, die ihm sagt, dass er hier auf Erden kein Zuhause hat. Dieses Gefühl kommt aus seinem Herzen, weil es einen eigenen Kompass hat. Immer zeigt er in die gleiche Richtung, auf Gott und die Ewigkeit. Mit dem Bau vieler Tempel, Kirchen oder Altäre brachte der Mensch das immer wieder zum Ausdruck. Er gehört in eine andere Welt, in die Welt Gottes. Und erst wenn er dort angekommen ist, ist er nach Hause gekommen. Schade um diejenigen, die nicht empfangen werden, weil sie zu Lebzeiten keine Vorbereitungen getroffen haben. Soweit aus Fliegen wie ein Adler, so heißt das Buch übrigens von Wolfgang Müller. Das ist eine Tageslese, die man auch nur bei ihm persönlich bekommen kann. Über das Internet zum Beispiel. Ich fasse es zusammen. Himmel, Herrgott, Sakrament. Der Himmel ist der von Gott verfügte Bestimmungsort für jeden Menschen. Er ist ein realer Ort für alle Ewigkeit. Den Herrgott als Herrn und Gott persönlich zu finden, ist lebenswichtig. Und das Ergebnis ist, ich bin frei und werde zunehmend auch frei in meiner Seele von Ängsten. Und ich lerne, die Furcht des Herrn zu genießen, sie mir zu holen und sie nicht mehr loszulassen. Und der Glaube und das Bekenntnis, das sind die Sakramente des Evangeliums, die Eintrittskarte in diesen Himmel und in diese Beziehung zum Herr Gott. Jeder, der diesen Weg geht, erlebt, wie die Angst vor dem Tod schwindet, die Mutter aller Ängste. Und stattdessen eine Leidenschaft für Jesus Christus wächst, die immer mehr an Kühnheit zunimmt, weil man letztlich nichts mehr zu verlieren hat. Wusstet ihr, dass Gottes Liebessprache Gehorsam ist? Nicht, weil er es nötig hätte, sondern weil es uns segnet. Ich habe heute Morgen mit meiner Mama gesprochen, kurz. Und fragte, wie geht's der Mama? Oh, sagt sie, das eine oder andere könnte besser sein, aber gut. Und dann sagte sie mir was Schönes. Sie sagte, weißt du, mir geht's immer gut. Ganz egal, was gerade so nicht läuft, wie ich es gerne hätte. Wenn was wehtut oder irgendwo läuft es nicht, mir geht's trotzdem gut. Und das ist eine Kernwahrheit dessen, der in seiner Blase mit Christus gefüllt ist. Du weißt, ich habe darüber hier schon gesprochen, es ist Teil unserer Jahreslosung für dieses Jahr. Friede und Freude als Puls unseres Lebens. Wenn du Gottes Frieden und Freude in dir hast und die bewahren lernst, werden dich Umstände nicht mehr aus der Bahn werfen. Selbst Katastrophen. Wir haben gerade eine liebe Freundin, die leidet gerade an einer richtig schwierigen Situation. Ich will keine Details nennen aus persönlichen Gründen, aber richtig schwierig. Und Iris und ich, wir bewundern diese Frau, wie sie an Gott festhält, egal was passiert, egal was kommt. Und es geht wirklich um Leben und Tod. Und das ist genau das, was den Unterschied macht. Wenn ich das nicht kann, fehlt mir noch was. Und da darf ich mich ausstrecken. Gott möchte mir das geben.
Gott möchte nicht, dass wir uns unser Leben damit verschwenden, Angst vom Tod oder vom Sterben zu haben. Oder vor anderem Leid und Not. Er möchte, dass wir Kühnheit entwickeln. Oh ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Bitte steht doch mit mir auf. Wenn du das zu Hause hörst, lade ich dich auch ein, mit aufzustehen. Oder du das jetzt gerade anschaust über einen Livestream oder später, weil diese Handlung, die wir jetzt tun, ist eine heilige Handlung. Es ist sozusagen die Einstiegshandlung in eine Beziehung mit Gott. Es ist ein simples, einfaches Gebet und es hat keine magische Wirkung oder sowas. Es ist kein Zauberspruch, aber es ist das mächtigste Element, was wir Menschen mitbekommen haben. Eine Entscheidung. Entscheidung heißt, ich scheide etwas von mir. Ich wähle das und damit wähle ich das andere ab. Und wenn ich Christus wähle, wähle ich alles andere, was mich attraktiert, was mich anzieht, ab. Und sage, Christus, du bist mein Zukunft, du bist mein Zentrum. Nichts anderes soll mir mein Zentrum sein, weil das verdienst gar nicht. Nichts kann das leisten. Du wirst immer enttäuscht sein, wenn du etwas anderes zum Zentrum machst, außer Christus. Aber wenn Christus dein Zentrum ist, dann gibt er diesen Frieden und diese Freude. Und glaubt mir, Leute, Heilung ist klasse. Wohlstand ist klasse. Wir glauben an all diese Dinge. Aber das Zentrum ist Frieden und Freude. Amen. Im Heiligen Geist. Wenn das nicht da ist, ist all das andere nichts wert. Da kannst du einen Ferrari fahren oder in einer 2-Millionen-Euro-Villa wohnen und was auch immer. Es wird nichts wert sein, wenn Christus nicht das Zentrum ist. Und jeder, der das jetzt möchte, der sagt, ich möchte von heute an Christus als Zentrum in meinem Leben haben und ich lasse die anderen Dinge los, dann sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld. Herr, vergib mir und mach mich rein. Ich nehme dein Angebot an, Herr. Denn ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr Gott. Amen. Und wenn du jetzt hier bist,
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.